Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jede Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinen Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchste Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alle andere, möge ich am Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchste Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich am Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchste Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können.
Danke, Monique. Willkommen zur Klasse 10, fast geschafft. Wir haben jetzt 7 Klassen lang im Endeffekt die Technik der Meditation besprochen. Wie sitze ich richtig? Als erstes, warum wollen wir überhaupt meditieren lernen? Wie sitze ich richtig? Wie bereite ich den Altar vor? Was tue ich, bevor ich überhaupt das Meditieren anfange? Welche Hindernisse gibt es in der Meditation? Welche Gegenmittel gibt es für die Hindernisse? Wie viele Stufen gibt es in der Meditation? Das haben wir so in den ersten 7 Klassen gemacht. In den letzten beiden Klassen haben wir uns jetzt mit den Objekten der Meditation beschäftigt. Und die Objekte der Meditation, die wir besprochen haben, sind die Stufen auf dem Pfad Lamrim. Deswegen möchte ich jetzt als erstes kurz die Stufen, die wir schon besprochen haben, wiederholen. Und wir haben dieses wunderbare Gedicht von Shetson Kappa, in dem er für uns die Stufen zusammengefasst hat. Der Quell all meines Glücks ist mein gütiger Lama, mein Lord. Als erstes segne mich, damit ich erkenne, dass mich ihm anzuvertrauen in angemessener Weise die Grundlage des Pfades ist. Und gewähre mir dann, ihm zu dienen und zu folgen, mit all meiner Kraft und Ehrerbietung. Welche Lamrim-Schritte stecken in diesem ersten Vers? Ganz klar, der erste, Grundlage des Pfades, wie man sich einem Lehrer anvertraut. Was steckt noch drin? Wie ich Vertrauen in ihn oder sie entwickle? Und wie ich Verehrung entwickle. Der zweite Vers. Segne mich zuerst, dass ich erkenne, dass dieses wunderbare Leben der Muse, das ich dieses Mal gefunden habe, so unsagbar schwer zu finden ist und so unsagbar wertvoll. Gewähre mir dann, den Wunsch zu haben und ihn niemals aufzugeben, Tag und Nacht das Beste daraus zu machen. Wie man den Geist reinigt, nachdem man sich einem Lehrer anvertraut hat. Die Bitte des Lehrers ernst zu nehmen, das Beste aus diesem Leben zu machen. Unser Muse und Glück erkennen. Das sind die vielen Punkte, die Holger letztes Mal besprochen hat. Dass man nicht als Tier geboren sind, dass man nicht als Höllenwesen geboren sind und so weiter. Und auf der anderen Seite die Dinge, die wir haben, das Glück, dass wir als Mensch geboren sind, dass wir Zugang zum Dharma haben und so weiter. Darüber nachdenken, wie wichtig diese Dinge sind und darüber nachdenken, wie schwer sie zu finden sind. Und wie wir das Beste daraus machen. Es ist ja auch praktisch Wort für Wort im Gedicht enthalten. Und dann gehen wir schon praktisch zur letzten Klasse nochmal. Jetzt kommen die Verse, wie sich die Praktizierenden des niedrigen Motivs, was die Praktizierenden des niedrigen Motivs, in was sie sich üben. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Vers 3. Mein Körper und mein Leben darin sind so flüchtig wie die Gischt der Wellen im Ozean. Segne mich, dass ich mir des Todes bewusst werde, der mich bald zerstören wird. Und hilf mir, die wahre Erkenntnis zu erlangen, dass nach meinem Tod die Dinge, die ich getan habe, gut oder schlecht, und dass die Früchte dieser Taten mir auf dem Fuß folgen, so sicher wie mein Schatten. In dem Vers ist im Endeffekt das Nachdenken über den Tod enthalten. 3 Punkte. Der Tod ist sicher. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Und wenn ich sterbe, kann mir nur das Dharma helfen. Das ganze Lamrim-Outline war in Klasse 7 drin. Da lese ich es nämlich gerade ab. Und es gehört auch dazu, das sind dann die letzten Zeilen, darüber nachsinnen, was uns im nächsten Leben erwartet. Dazu gehören, wenn wir eben in eines von den 3 niederen Bereichen fallen, Höllenwesen, Tiere, Hungergeister. Und wenn wir gute Taten getan haben, beziehungsweise wie kriege ich eine höhere Geburt? Dazu gehört Zuflucht nehmen. Das ist jetzt explizit nicht angesprochen. Das heißt, das ist was, was ihr implizit ergänzen müsst, wenn ihr das Gedicht lest. Vers 4. Gewähre mir dann, stets achtsam zu sein, um selbst die kleinsten der vielen Fehler, die wir begehen, zu unterlassen und stattdessen jede der guten Taten, derer wir fähig sind, zu vollbringen. Das Vertrauen entwickeln in die Ursachen von allem Guten. Gesetze des Karmas. Karma ist festgelegt. Aus Melonensamen werden nur Melonen. Karma wächst. Wenn ich eine Tat begehe, wird das Ergebnis viel, viel größer sein als die Tat. Wenn ich keine Tat begehe, werde ich nichts ernten. Wenn ich eine Tat begehe, werde ich immer das Ergebnis erfahren. Und dann sind wir schon praktisch beim neuen Stoff angekommen. Und wer hätte das gedacht? Es geht um, was müssen die Praktizierenden des mittleren Motives, worüber meditieren die? Welche Dinge müssen die entwickeln? Welche Haltung? Welche Erkenntnisse erlangen? Segne mich, dass ich klar erkenne, was trügerisch ist an den scheinbar guten Dingen des Lebens. Ich kann nie genug davon bekommen. Auf sie kann man nicht bauen. Sie erzeugen all mein Leid. Gewähre mir dann stattdessen, nach der glücksbringenden Freiheit zu streben. Das ist die wunderbare Umschreibung dafür, dass wir den Wunsch nach Freiheit entwickeln. Die Praktizierenden des niederen Motivs wollen raus aus Samsara und für sich Nirvana erlangen. Und da wir Gelobkas sind, definieren wir Samsara und Nirvana, dass wir überhaupt wissen, was wir wollen. Aus was wollen wir raus und wo wollen wir denn hin? Samsara ist der Zyklus des Leidens, dass wir immer wieder in diesem Bereich des Verlangens wiedergeboren werden, in dem wir leiden müssen. Wir werden geboren, wir werden alt, wir haben Rückenschmerzen, wir haben emotionale Schmerzen und irgendwann sterben wir und werden wieder in dieses Leben, in diesem Bereich geboren und fangen das Ganze von vorne an. Das ist Samsara. Und da wollen wir raus. Warum sind wir in Samsara gefangen? Weil unsere nächste Wiedergeburt bestimmt wird durch die Taten, die wir in diesem Leben tun. Und da wir von Verlangen getrieben sind und unser Verlangen uns dazu verleitet, schlechte Taten zu tun, landet man immer wieder hier. In dem Moment, wo ich sterbe, gibt sozusagen die Waagschale des guten und des schlechten Karmas, wird aufgerechnet und das bestimmt, als welches Wesen wir wiedergeboren werden. Wie das genau geht und warum und wieso, das ist Inhalt vom nächsten Kurs. Wo wollen wir hin? Wir wollen ins Nirvana. Ich glaube, die Definition von Nirvana haben wir schon im 1. oder 2. Kurs gemacht. Das ist die Beendigung aller Geistesgifte. Geistesgifte sind alle schlechten Gedanken. Durch Analyse. Analyse bezieht sich hier auf analytische Meditation. Oder auch ist ein Alias für die direkte Erfahrung der Leerheit. Also jetzt haben wir ganz klar definiert, die Praktizierenden des mittleren Motivs haben satt immer wieder geboren werden in diesen endlosen Kreislauf, in dem wir leiden. Sie wollen für immer raus und wollen den Zustand des Nirvanas, der Wonne erreichen. Ist es verbunden mit dem Wechsel vom Ort sozusagen, wie in unserem christlichen Denken, glaube ich. Also ich habe mir das ganz lange Zeit immer so vorgestellt, am Anfang, wie ich studiert habe, dass ich dann sozusagen im Himmel als Engelchen wiedergeboren werde, dass es wirklich im Endeffekt, ja, aber ich bin wirklich einfach christlich erzogen. Und das sind die Vorstellungen, die ich bei diesen Worten als erstes in meinem Kopf hatte. Und das ist es eben nicht. Ich werde nicht irgendwo wiedergeboren, wo dann die Engelchen singen und die Harfen spielen. Und das ist dann Wonne und Glück, sondern es ist, mein Bewusstsein verändert sich. Und plötzlich ist alles, was um mich herum ist, nehme ich als Glück und Wonne wahr. Und das ist auch zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass ihr gut praktiziert. Wenn alles um euch herum plötzlich besser wird. Geshe-la bringt ganz, ganz, ganz oft das Beispiel vom Dalai Lama, wie er Essen genießt. Der Dalai Lama ist so hoch entwickelt, er kann gar nicht mehr anders. Jedes Essen wird einfach Freude und Genuss für ihn sein. Aber er ist sich auch dessen bewusst, dass Sinnes, Freuden ihn nicht wirklich glücklich machen. Weil das ist nämlich genau das, was wir an diesem Punkt lernen müssen. Wir müssen lernen, dass uns die Dinge, die trügerischen Dinge des Lebens, die scheinbar guten Dinge des Lebens, nicht wirklich glücklich machen. Die Vertiefung von diesem einen Punkt war das Retreat in Gästeburg vor 2 Jahren. Ich überlege gerade, der englische Titel war Peeling of Your Addictions und der deutsche war, glaube ich, Befreie dich von deinen Süchten. In diesen 2 Tagen hat Geshe-la nichts anderes gelehrt, wie genau diesen Punkt. Werde dir bewusst, dass das Schokoeis dich nicht glücklich macht. Werde dir bewusst, dass im Glas Wein keine Entspannung ist. Und genau das ist der Punkt, den wir hier lernen müssen. Werde dir bewusst, dass die äußeren Dinge dich nicht glücklich machen. Im Gegenteil, sie machen dich immer gieriger, wenn du die Leerheit der Dinge nicht siehst. Aber um den Rückschluss zu ziehen zum Dalai Lama, das heißt nicht, dass ihr euer Schokoeis nicht genießen dürft. Nein, im Gegenteil, genießt es, freut euch dran. Aber seid euch bewusst, dass ihr es genießen könnt, ist nicht das Schokoeis, sondern weil ihr die Samen dafür gepflanzt habt. Der Punkt hat was mit den 3 Giften zu tun.
Wichtig, Hausaufgabenfrage.
Warum? Und das sind nämlich genau die Attitüden, die wir an dieser Stelle vom Lam Rim ablegen müssen. Und wir haben das auch, glaube ich, im Einzelkurs schon besprochen. Das Lam Rim auswendig zu kennen, hilft überhaupt nichts. Wir gehen im Lam Rim durch Entwicklung durch. Wir müssen diese Punkte, jeden einzelnen Punkt, einen nach dem anderen verinnerlichen und als Lebenshaltung und als Herzenserkenntnis wahrnehmen. Wir kommen da später nochmal drauf. Deswegen kommen wir jetzt zu den 3 Giften, die uns, die wichtig sind, um diese scheinbar guten Dinge des Lebens zu verstehen. Wir sind Menschen, wir leben in diesem Verlangensbereich. Deswegen wollen wir, das 1. Gift, von den angenehmen Dingen nicht getrennt sein. Und das sind die ganz einfachen Dinge des Lebens. Ihr sitzt im kuscheligen Wohnzimmer und dann kommt irgendjemand und macht das Fenster auf und es wird kalt und ihr schreibt, oh, mach das Fenster wieder zu, kuschelig warm ist toll. Das 2. Gift ist, dass wir unangenehme Dinge vermeiden. Und wenn er da mal ein bisschen aufpasst, sind wir davon manchmal fast stärker getrieben, wie von dem Guten nicht getrennt sein. Jedes Rutschen auf dem Stuhl heißt, oh, ich fühle mich da gerade nicht so wohl, ich will das vermeiden. Und das 3. Gift ist, wie wir reagieren, wenn wir das Angenehme, das Gute nicht bekommen. Und alle, die irgendeine Form von Sucht haben, werden sich in diesem Punkt genau erkennen, was sie dann tun. Und durch diese 3 Geisteshaltungen erzeugen wir so viel schlechtes Karma. Deswegen müssen wir uns davon befreien. Okay, der nächste Punkt. Wie mache ich das jetzt? Also der erste Punkt ist den Wunsch im Endeffekt erlangen. Ich will raus hier, ich will ins Nirvana. Und der zweite ist, finde heraus, wie du dorthin kommst. Gewähre, dass diese reinen Gedanken mir helfen, wachsam zu sein und ich mir immer bewusst bin, was zu tun ist. Gewähre mir mit der größten Sorgfalt, die ethischen Gelübde zum Mittelpunkt meiner Praxis zu machen. Sie sind das Fundament der Lehren von Buddha. Buddha hat uns Gelübde, Gebote, es gibt so viele deutsche Worte dafür, gegeben, nicht als Strafe, sondern als Geschenk. Das ist nämlich der Pfad, wie wir hier rauskommen, wenn wir unsere Gelübde und Versprechen einhalten. Was braucht man dazu, um Gelübde einzuhalten? Jetzt gehen wir wieder zurück zu den ersten 7 Klassen. Das ist zum einen Champa, sich erinnern, und zum anderen Shishin, Wachsamkeit. Haben wir, glaube ich, auch gelernt bei den bei der Meditationsanweisung, dass wir die beiden brauchen, um unseren Geist fokussiert zu halten. Das Erinnern lässt mich sozusagen meiner Aufgabe bewusst sein. In der Meditation ist, dass ich mich an mein Objekt oder an meine Anweisungen erinnere. Shishin ist der Wächter, der da oben hockt und auf den roten Knopf drückt, wenn er nicht auf dem Objekt seid, wenn er wegwandert. Und genau das braucht man, um während des Tages uns unsere Ethik zu bewahren. Ich muss mich daran erinnern, dass ich das tun sollte oder nicht tun sollte, je nachdem, von welchem Standpunkt man kommt. Da kommen wir aber auch später nochmal dazu, zu diesem, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Und Shishin ist der rote Knopf und sagt, halt, stopp, tu das jetzt nicht. Was ist die Praxis, die dazugehört? Das Buch, das uns alle 2,5 Stunden dran erinnert. Das ist die Funktion des Buches, dieses Sich-Erinnern aufrecht zu erhalten und den Knopf zu drücken. Hey, da hast du jetzt aber eine schlechte Tat begangen. Bereinige sie gleich wieder. Die Praxis des 6-Mal-Buches ist genau dieser Punkt. Halte deine Moral und Ethik ein. Nimm das Geschenk von Buddha an und setz es um. Sonst kommst du hier nie raus. Ein kleiner Ausflug zu den Gelübden. Für die Praktizierenden des mittleren Motivs gibt es 8 unterschiedliche Gelübde, schräger Versprechen. Das sind die Gelübde für einen Tag. Das ist ganz gut, um es zu üben. Dazu gehören 5 Gelübde, das ist töten, also nicht töten, nicht stehlen, Kein sexuelles Fehlverhalten. Nicht lügen und keine enthemmenden Substanzen. Dann gibt's die lebenslangen Gelübde für Männer und für Frauen, für Laien. Das wären 2 und 3. Es ist extra aufgeteilt, einmal Männer, einmal Frauen. Sind aber die gleichen Gelübde, wie ich sie gerade für die Eintagesvows genannt habe. Und dann kommen wir in den ordinierten Bereich. Dann geht es weiter mit den Gelübden für die Novizinnen. Da wird immer schön zwischen männlich-weiblich unterschieden. Also gerade bei den Gelübden, bei den Ordinierungsvows ist es auch so, dass es unterschiedliche Gelübde wirklich sind. Also 4 ist Novizinnen, 5 ist Novizen, 6 sind die erweiterten Novizinnengelübde, 7 sind die Nonnengelübde und 8 sind die Mönchsgelübde. Und allen aufmerksamen Zuhörern wird aufgefallen sein, dass hier 2 Gelübde nicht genannt werden, Bodhisattva und Tantrische, weil wir immer noch bei Praktizierenden des mittleren Motivs sind. Nur für diejenigen, denen die Inkonsistenz hier auffällt. Im Vers steckt eine Gewichtung drin. Es wird nur das erste der 3 Trainings genannt. Gewähre mir, mit der größten Sorgfalt die ethischen Gelübde zum Mittelpunkt meiner Praxis zu machen. Wenn wir uns an die 3 Trainings erinnern, ist das erste eben das Einhalten der Gelübde. Das zweite ist Konzentration und das dritte ist Weisheit. Warum nennt er die beiden nicht? Achtung, Achtung, Hausaufgabenfrage. Weil in den Kommentaren steht, er nennt nur die ethischen Gelübde, weil damit implizit die anderen beiden Trainings Konzentration und Weisheit impliziert sind. Ohne Moral kann ich nicht meditieren. Wenn ich mich nicht moralisch verhalte, werde ich auf dem Kissen sitzen und meine Gedanken werden wie die kleinen Affen umeinander hüpfen. Und wenn ich nicht meditieren kann, kann ich die Weisheit nicht erlangen. Und auch hier ist Weisheit wieder ein Codewort für die direkte Erfahrung der Leerheit. Nochmal die Schleife zurück. Die Praktizierenden wollen raus aus der Samsara und Nirvana erreichen. Und in diesem Vers 6 sagt er, du erreichst Nirvana, wenn du deine Gelübde einhältst. Oder wir in der DCI-Sprache sagen, die 10 Tugenden. Weil durch die 10 Tugenden stoppst du deine Geistesgifte. Und wenn du deine Geistesgifte gestoppt hast, das ist die Definition von Nirvana, wirst du Nirvana erreichen. Weil du dann nämlich meditieren kannst und das ist die Voraussetzung für die direkte Erfahrung der Leerheit. Ganz ein wichtiger Punkt. Und dann kommen wir schon zum Ansatz für Praktizierende des hohen Motivs. bin gestürzt und in den Ozean dieses leidvollen Lebens gefallen. Segne mich, dass ich erkenne, dass alle Lebewesen, jedes meine Mutter, auch hineingefallen sind. Gewähre mir sodann den Wunsch nach Erleuchtung zu leben und die Aufgabe, sie alle zu befreien, auf mich zu nehmen. Bodhicitta ist der Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen entwickeln. Gegenstand von Kurs 2, würde ich sagen. Wie erreiche ich diesen Wunsch, dass ich alle Lebewesen aus Samsara befreien möchte? Indem ich die 7-Schritt-Meditation von Atisha mache, die kurz gesagt, ich fasse es jetzt zusammen, wir haben sie lang, alle 7 Punkte in den vorherigen Kursen besprochen, indem ich meinen Geist trainiere, alle Lebewesen als meine Mutter zu sehen. Sie waren irgendwann mal alle meine Mutter. Wir sind alle so oft wiedergeboren worden, dass wirklich wir mit jedem Lebewesen diese Verbindung haben. Und um meiner Mutter ihre Güte zurückzuzahlen, möchte ich sie aus Samsara befreien. Und das erweitern wir auf alle Lebewesen. Deswegen brauche ich den Wunsch nach Erleuchtung, weil ich nur als Buddha allen Lebewesen helfen kann. Wir können auf bestimmte Art und Weise Lebewesen um uns herum helfen. Und das ist ja auch das, um was wir uns bemühen und was wir tun und was wir üben und praktizieren. Weil ich nicht von heute auf morgen dieses Gefühl für alle Lebewesen haben kann, dass ich sie aus Samsara befreien will. Das ist nichts, was vom Himmel fällt. Das ist was, was wir üben müssen. Deswegen gibt's diese Meditation von Lord Atisha. Das hilft uns, das auf dem Kissen zu üben, die Haltung zu entwickeln. Und irgendwann hoffentlich kommen wir so weit, dass dieser Kreis von Menschen, von Lebewesen, denen gegenüber wir diese Haltung haben, am Anfang wird es die Familie sein, die Menschen, die uns nahestehen. Und dann können wir es erweitern plötzlich auf Menschen, denen wir vielleicht neutral gegenüberstehen. Und der Schritt ist dann auch Menschen gegenüber zu haben, die wir nicht mögen, die uns vielleicht riezen, die uns vielleicht Unangenehmes verschaffen, bereiten, sagen, ist ein großer Schritt. Aber man muss es einfach üben. Zuerst wirklich mit denen, die einem nahestehen, wo es auch ein natürliches Gefühl ist. Deswegen bedient sich Lord Atisha auch eben im Endeffekt des Bildes der Liebe zu deiner Mutter oder noch besser von der Mutter zu einem Kind, weil die Liebe ist nämlich noch fast unvoreingenommener. Das kommt in der Meditation von Atisha auch vor. Und die zweite, die da auch dazu gehört, also der zweite Unterpunkt, zu 3a in den Hausaufgaben. Das wäre die Meditation, mich selbst mit anderen austauschen. Dass ich mir vorstelle, ich bin der andere. Ich versetze mich in ihn hinein. Was braucht er? Was will er von mir? Was macht ihn wirklich glücklich? Das ist auch das, was ich immer, immer empfehle, wenn ihr die 4 Starbucks-Schritte macht. Wenn ihr euren karmischen Partner habt, drängt ihm nicht auf, was ihr glaubt, was für ihn gut ist, sondern versetzt euch in den anderen hinein und überlegt euch, was braucht der andere wirklich. Mir ist es nämlich auch beim Vorbereiten aufgefallen, dass ganz viel von diesen Inhalten Geschela auch im Endeffekt in den DCI-Retreats sehr intelligent, sehr wunderbar lehrt, neue Worte zum Teil dafür findet und es so Menschen zugänglich macht, die eventuell Ressentiments gegen Buddhismus haben, weil sie in einer anderen Religion aufgewachsen sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir lernen müssen, dass wir es nicht als Buddhismus, sondern als allgemeine Prinzipien den Menschen nahe bringen. Wenn wir jetzt diesen Wunsch haben, ist der nächste Schritt, wie schon ein paar Mal geübt. Wie lerne ich wirklich wie ein Bodhisattva, jemand, der diesen Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen hat, zu handeln? Segne mich, dass ich erkenne, dass der Wunsch alleine nicht genügt. Denn wenn ich kein Meister bin in den drei Arten der Moral, kann ich kein Buddha werden. Gewähre mir sodann die unerschütterliche Entschlossenheit, die Gelübde einzuhalten für die Söhne und Töchter der Siegreichen. Die erste Weisheit, die hier wieder drin steckt, ist, der Wunsch alleine hilft nichts. Es muss sich auch in Handeln äußern. Und ich glaube, das ist wieder einer von der Punkte, nur wenn ihr diesen Wunsch wirklich im Herzen habt, dann wird es sich auch im Handeln äußern. Wenn das Papierwissen ist, dann wird sich das nicht im Handeln äußern. Er muss im Herzen sein. Die drei Arten der Moral. Was ist denn das jetzt? Codewort für. Ich finde das so schön, weil je länger, dass ich studiere, umso mehr geht es mir, dass ich wirklich dieses eine Wort lese und das komplette Konzept, das dahinter steckt, wirklich verinnerlicht ist. Deswegen wirklich würde ich euch empfehlen, der Quell all meines Glücks ist sowieso wunderbar. Versucht es auch anhand vom Gedicht im Endeffekt durchs Lamrim zu gehen. Macht es ein Herzensgebet. Die drei Arten der Moral beziehen sich hier nicht auf Gelübde, sondern, wir haben in den Class Notes eine kleine Inkonsistenz, da ist es ganz am Ende als die drei Arten der Ethik aufgeführt. Es sind aber die drei Arten der Moral, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen. Das erste ist, keine schlechten Taten begehen. Die Tugenden und die Untugenden. Hier, das erste ist Untugenden. Vermeide die Untugenden. Töte niemand. Lüge nicht. Und so weiter. Da steht immer noch das Nicht davor. Das ist die erste Stufe auch in der Entwicklung von ethischer Disziplin. Ich tue das Schlechte nicht. Die zweite Art der Ethik ist, gute Taten sammeln. Jetzt bewege ich mich einen Schritt höher. Ich tue das Gute aktiv. Ich schütze das Leben der anderen. Ich werde nicht nur lügen, sondern ich werde mich bemühen, dass mein Gegenüber immer die gleiche, ich vermittle die Idee, die ich im Kopf so habe, so, dass der andere hinterher die gleiche Idee im Kopf hat. Weil da gibt es nämlich eine ganz große Grauzone zwischen diesen beiden Dingen. Also das ist praktisch jetzt sind wir bei den Tugenden. Ich tue das Gute. Und die dritte Art der Moral ist, dass ich eben beides aus der Motivation des Bodhicitta tue, zum Wohle aller Lebewesen. Das beste Beispiel dafür ist auch wieder die 4 Starbucks-Schritte. Wenn ich einen karmischen Partner habe, dann helfe ich ihm, weil ich wirklich daran Interesse habe, diesem Menschen oder Lebewesen zu helfen. Weil ich möchte, dass er aus seiner Misere rauskommt oder ein tolles Ziel erreicht. Und wenn ich das nicht tue mit dieser Motivation, wird das Ergebnis auch ein schlechtes sein. Standardbeispiel von Geshe-la. Wenn ich zu meiner alten Dame am Samstag nur hingehe, eine Stunde bei ihr sitze und denke, huhuhu, ich pflanze mir einen Freund und überhaupt mich dafür nicht interessiere, was diese alte Dame vielleicht braucht, an was sie Freude hat, wenn ich mir vorher gar keine Gedanken mache, Schritt zurück, dich selbst mit anderen austauschen, wenn ich praktisch dort mit der falschen Motivation hocke und mich überhaupt nicht für sie interessiere, sondern dort wirklich egoistisch meine Stunde abhocke und mir sage, naja, das bringt mir einen Freund, dann werde ich einen Freund kriegen, aber einen egoistischen. Also zur Erläuterung der Motivation. Was referenziert er hier bei den Gelübden für die Söhne und Töchter der Siegreichen? Das sind die beiden Unterpunkte offiziell im Lamrim-Text. Lernen, wie ein Bodhisattva zu handeln. Dazu gehört, es gibt wieder zwei Unterpunkte, davon ist der erste, die nicht geheimen Bodhisattva-Aktivitäten. Die da die 6 Vollendungen sind. Die 6 Vollendungen werden durch die Bodhisattva-Gelübde gestützt, weil die sind eigentlich nichts anderes, wie dass sie dich genau darin trainieren, in den 6 Vollendungen. Geben, Ethik, Geduld oder nicht zornig werden, freudvolles Bemühen, oder sich an den eigenen tugendhaften Taten erfreuen, Konzentration und Weisheit. Die letzten beiden, Konzentration und Weisheit, sind sehr wichtig und führen uns zurück zum Meditationskurs, zu unseren Stufen der Meditation. Die letzte der 9 Stufen der Meditation ist Shamatha, die Stille. Ihr findet in euren Classnotes dazu eine Definition. Fokussiertheit, die durchdrungen ist von der außergewöhnlichen Glückseligkeit der durch Praxis erlangten Leichtigkeit, welche auf der auf ein Objekt gerichteten Meditation basiert. Diese Definitionen entstehen in den Klöstern dadurch, dass die Mönche miteinander debattieren. Das ist sehr akademisch und deswegen ist es auch eine sehr akademische Definition. um sie zu verstehen, hat es mir geholfen. Kommt in den Hausaufgaben vor, bitte lernt diese beiden Definitionen dann auch hinterher die für Vipassana auswendig. Die werden dann in Zukunft in jedem zweiten Kurs abgefragt, also lernt sie lieber gleich. Dann habt das für die Zukunft. Mir hat's geholfen, was sagt dieser Satz eigentlich, indem ich ihn rückwärts lese. Also es geht um die auf ein Objekt gerichtete Meditation. Eins gerichtete Meditation ist die deutlich schönere Formulierung, aber mit dem auf ein Objekt gerichtete Meditation sprechen wir eine der drei Arten der Meditation an. Ein Objekt. Kein Prozess und keine analytische. Ein Objekt. Wenn ich das regelmäßig praktiziere, fällt mir das ziemlich leicht. Durch Praxis erlangte Leichtigkeit. Was uns wieder daran erinnert, Meditation ist was, was man nur durch tägliches Üben, da komme ich in diese Leichtigkeit, dass es mir leicht fällt. Und wenn ich diesen Punkt erreiche, wenn ich die auf ein Objekt gerichtete Meditation immer und immer wieder praktiziere, so dass sie mir leicht fällt, dann erreiche ich einen Zustand von außergewöhnlicher Glückseligkeit. Aber diese außergewöhnliche Glückseligkeit ist jetzt nicht das Ziel, das haben wir auch schon gelernt, sondern ich erreiche dadurch eine Fokussiertheit, die durchdrungen ist von dieser Glückseligkeit. Ich stelle mir das immer wie so einen Schwamm vor, der die Glückseligkeit aufsaugt. Ich muss noch dran üben, ein Schwamm zu werden, um die Glückseligkeit aufsaugen zu können. Das ist die 9. Stufe. Und wenn ihr euch an dieses Poster erinnert, mit den 9 Meditationsstufen, das ist der Punkt, wo der Elefant komplett weiß ist. Und dann zeigt er da hoch, da geht's noch weiter. Das ist der Zustand, den wir erreichen müssen, warum wir diesen Kurs machen, warum wir lernen zu meditieren, warum wir lernen, worauf wir meditieren, weil wir ja noch weiter wollen. Das ist das Tool. Weil darauf basierend, ich muss Shamatha haben, um den nächsten Zustand, Vipassana, zu erreichen, die Weisheit, Codewort für die direkte Erfahrung der Leerheit. Die Definition, jene Weisheit, die erfüllt ist von der außergewöhnlichen Glückseligkeit, der durch Praxis erlangten Leichtigkeit und der Kraft durch die Analyse ihres Objekts und die auf Stille Shamatha gründet. Machen wir das gleiche Spiel, wir lesen es rückwärts. Judith, mich hat es auch Nerven gekostet, die beiden Definitionen auseinanderzuhalten. Wir haben vorher Shamatha definiert und das ist die Stufe 9. Darauf gründet Vipassana. Ohne Shamatha kein Vipassana. Deswegen ist es hier als erstes, wenn wir von rückwärts lesen, genannt. Die Kraft durch die Analyse ihres Objektes. Das ist die Triebkraft, die mich zur Weisheit bringt. Und hier sprechen wir jetzt von analytischer Meditation, und zwar von analytischer Meditation über die Leerheit, durch die Analyse ihres Objektes. Objekt ist hier ein Codewort für Leerheit und trügerische Realität. Dann kommen die beiden Ausdrücke, die wir bei Shamatha schon gemacht haben, durch Praxis erlangte Leichtigkeit, brauche ich nichts mehr dazu sagen, und die außergewöhnliche Glückseligkeit. Also wir haben Shamatha, dann die Analyse des Objektes, sprich wir denken über Leerheit nach. Und dann haben wir wieder beide Komponenten, die wir vorher hatten. Auch das muss ich regelmäßig praktizieren und üben, um die Glückseligkeit zu erlangen. Und das ganze Paket zusammen ist Weisheit. Direkte Erfahrung der Leerheit. In den Classnotes kommt dann fast noch eine Seite Erklärung. Auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen, die ist wunderbar, die lest ihr euch einfach durch. Ihr werdet dann hoffentlich die Parallelen zum Lady Niguma Yoga finden. Und das wäre sozusagen die Hausaufgabe, finde die Parallele zum Lady Niguma Yoga. Und da gehen wir dann näher in der nächsten Klasse drauf ein. Was haben wir jetzt noch übrig? Wir haben den Unterpunkt 2 von Lernen wie ein Bodhisattva zu handeln übrig. Und das ist ganz einfach. Und da geht es um die tantrischen Aktivitäten eines Bodhisattvas. Tantra sind die geheimen Lehren. Und die geheimen Lehren sind deswegen geheim, weil sie sich dir nur erschließen, wenn du alle Stufen des Lamrims, was wir in den letzten 3 Stunden hier besprochen haben, verinnerlichst, in Haltungen umwandelst, in Handeln, in Liebe, in Mitgefühl, in Bewusstsein. Nur dann ist man fähig, diese Lehren zu verstehen. Deswegen ist es geheim. Es ist kein Wissen, was intellektuell ist, sondern du brauchst diese, ich sage jetzt Erkenntnisse, weil die Definition von Erkenntnis ist, es ist eine Haltung. Ich habe sie in mein Herz genommen. Es ist nicht ein intellektuelles Verstehen von 2 und 3 ist 5. Es ist nicht ein intellektuelles Verstehen von alle Lebewesen sind meine Mütter. Ja klar, wenn ich schon so oft wiedergeboren wäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, gegeben. Nein, es ist die Liebe in meinem Herzen zu allen Lebewesen. Und der Mumm und der Mut zu sagen, ja, ich werde ein Buddha, um all diese Lebewesen zu befreien. Deswegen hört auch sozusagen der Kurs an dieser Stelle auf, die Verse zu erklären. Weil, Vers 9 haben wir noch, weil der bezieht sich auf Shamatha und Vipassana. Den würde ich noch gern vorlesen, habe ich vergessen vorher zu machen. Gewähre mir, dass ich schnell den Pfad erreiche, wo Stille und Einsicht sich vereinen. Das eine, das meinen Geist davor bewahrt, sich ablenken zu lassen und ihn beruhigt. Und das andere, das die perfekte Bedeutung auf korrekte Weise untersucht. Ganz klar, die ersten 3 Zeilen, Stille und Einsicht vereinen sich. Stille, Shamatha und Vipassana, Einsicht. Man könnte auch Erkenntnis sagen, aber Einsicht ist tiefer. Noch mal tiefer. Das eine, also die Einsicht, die Stille, die meinen Geist davor bewahrt, sich ablenken zu lassen und ihn beruhigt. Sprich, die Praxis der Meditation. Dass ich Stufe 9 erreiche, dass ich das Werkzeug habe, um weiterzugehen, nämlich das andere, die Einsicht, die perfekte Bedeutung auf korrekte Weise untersucht. Perfekte Bedeutung ist hier das Codewort für Leerheit, trügerische Realität, Nichts hat eine Natur aus sich selbst heraus und all der vielen schönen Codewörter, die sich damit beschäftigen. Ich würde jetzt trotzdem gern noch die restlichen vier Verse lesen. Integriert auch die restlichen vier Verse in eure Praxis. Es ist ein wunderbarer Same, dass ihr wirklich eines Tages das Tantra trefft. Gewähre mir, dass ich, nachdem ich in mir die offenen Lehren vervollkommnet habe und würdig geworden bin, den Diamantweg mit Leichtigkeit betreten möge, den höchsten aller Pfade, die heiligste aller Türen für die Gesegneten. Segne mich, damit ich immer weiß, dass wenn ich den Weg betreten habe, die Ursache für die beiden Errungenschaften, das gewissenhafte Einhalten meiner heiligen Versprechen und Gelübde ist. Hilf mir so dann, sie stets zu befolgen, selbst wenn es mein Leben kostet. Segne mich so dann, die entscheidenden Punkte beider Stufen zu erkennen, die Essenz der geheimen Pfade. Gewähre mir dann, so zu praktizieren, wie es der eine gesagt hat, und immerzu all mein Augenmerk auf die viermal Praxis zu richten, der höchsten Praxis, die es gibt. Bitte gewähre mir, dass der spirituelle Lehrer, der mich leitet, und all meine Gefährten auf diesem Weg lange leben mögen. Bitte gewähre mir, dass der Berg an Hindernissen in mir und im Außen, die mich jetzt noch aufhalten könnten, für immer und ewig verschwindet. Möge ich in all meinen Leben niemals getrennt sein von meinen unübertroffenen Lamas, möge mich die Herrlichkeit des Dharmas immer umgeben. Möge ich alle Eigenschaften jeder Stufe und jedes Pfades verwirklichen und dann schnell jenen Ort erreichen, an dem ich selbst zum Hüter des Diamanten werde. Wir haben ganz viele Anweisungen gelernt, wie wir meditieren. Und hier schließt sich der Kreis nochmal. Wir lernen meditieren, damit wir die Stufen des Lamrims gehen können, damit wir fähig sind, diese Erkenntnisse zu haben, weil viele dieser Erkenntnisse erreicht man mit und durch die Meditation. Und nur wenn ich Shamatha erreiche, kann ich weitergehen. Deswegen ist mein Wunsch, bitte nehmt wirklich die Meditation über die Punkte des Lamrims, wenn es euch zusagt, anhand von diesem wunderbaren Gedicht, für die nächsten Monate vor, bis wir zum nächsten Kurs gehen. Ihr könnt euch auch kleine Kärtchen schreiben, immer einen Schritt drauf und 5 Minuten Meditationen machen, sprich einen Schritt machen, Wecker einstellen, 5 Minuten drüber meditieren, Wecker klingelt, nächster Schritt. Das wäre meine Bitte an euch, ohne Praktizieren hilft das alles nichts. Dann würde ich gerne die Gebete machen und dann gibt es noch ein paar Ansagen. Monique, würdest du bitte die Abschlussgebete für uns sprechen?
Ja. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe alles da. Möge durch diese Tat jede Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinen Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, möge alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.